Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
In deutschen Schlachthöfen werden Mensch und Tier gleichzeitig ausgebeutet. Das sagen Insider. Und einen kleinen Einblick erhalten wir gerade durch die Corona-Pandemie. Und Professor Stefan Sell, Sie beschäftigen sich näher damit. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz, gelten als einer der renommiertesten Armutsforscher. Für Sie ist das dieser Einblick, gerade jetzt auch in die Fleischindustrie. Es gibt auch ganz viele andere Branchen. Für Sie ist das doch sicherlich nichts Neues.
Ich muss leider sagen, das ist ein ganz, ganz alter Hut und ich darf daran erinnern, schon seit vielen Jahren haben wir immer wieder Berichte, auch Reportagen in den Medien gemacht und beigetragen da zu der Berichterstattung. Wir haben im Jahr 2017 sogar, ist dieses Thema der unerträglichen Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen in einer Nacht- und Nebelaktion im Deutschen Bundestag in einem Gesetz umgesetzt worden, um die Beschäftigten zu schützen. Allerdings leider sehr kurz gesprungen, aber das zeigt...
Von der damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles.
Ja.
Und wundert Sie das denn, dass das trotzdem jetzt akut in Politik und Behörden besprochen wird und auch die Gefahr für massenhafte Corona-Infektionen da ist? Da hätte man auch vorher drauf kommen können, oder?
Ja, natürlich hätte man da vorher drauf kommen können. Und dass es jetzt überhaupt bis nach Berlin hoch sozusagen gedrungen ist, hat doch nur was damit zu tun, dass uns, bitte ich überspitze jetzt in der Formulierung, dass uns die Rumänen und die Bulgaren doch nicht wirklich interessieren, die dort systematisch ausgebeutet werden, sondern in dem Moment, wo die in den Sammelunterkünften auf einmal zu einer Gefahr werden, dadurch, dass dort so viele Infektionsfälle sind. Erst in dem Moment wacht man auf und macht das panisch fast schon zum Thema, weil man ja selber betroffen sein könnte.
Da hört man jetzt gerade schon Ihren Frust als Arbeitsmarktforscher raus, ne?
Ja, natürlich, weil sozusagen hier jetzt wieder das Thema auch sehr stark verengt wird auf die mögliche Betroffenheit derjenigen, die ansonsten, man muss es so deutlich sagen, ja von dem System profitieren. Also der Wahnsinn des Ganzen, den kann man ja daran erkennen, wir profitieren ja alle auch als Verbraucher von diesem Geschäftsmodell in der Fleischindustrie, denn nirgendwo in Europa vergleichbar sind die Fleischpreise schon so niedrig wie bei uns. Deutschland ist das Billigschlachthaus Europas. Andere Länder, Dänemark, Niederlande, Frankreich, haben sich sogar beschwert vor 2-3 Jahren bei der EU-Kommission. Sie können ihre Leute nicht mehr nach Tarif bezahlen, weil die Deutschen so billig sind. So, und in dieser Situation, sozusagen, wo das alles, das ist schon alles bekannt. Es hat sich nichts verändert. Und jetzt wird dieses Thema einen kurzen Moment nach oben gehoben. Und lassen Sie es mich sagen, ich würde mir etwas anderes wünschen, aber es wird nur ein wachsweicher Kompromiss jetzt herauskommen bei dem Umgang mit dieser Problematik.
Ein Ermittler der Soko Tierschutz sagte, ohne öffentlichen Druck machen die Veterinärämter garantiert nichts. Warum ist der öffentliche Druck denn immer noch nicht hoch genug?
Ja, weil wir letztendlich bisher immer weggeschaut haben von dem gesamten Geschäftsmodell. Und das Zitat, was Sie gerade gebracht haben, ist wichtig. Da tauchen Veterinärämter auf. Ja, aber es geht ja insgesamt auch noch um andere Dinge, zum Beispiel Arbeitszeiten, Arbeitsschutz. Und wir haben in Deutschland ein grandioses Staatsversagen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, weil diese Aufgaben, anders als in anderen Ländern übrigens, nicht in einer schlagkräftigen Behörde zusammengefasst sind, sondern da gibt's den Zoll, da gibt's die Gewerbeaufsichtsämter und überall wurde in den letzten Jahren gespart. Nehmen Sie die Schlachthöfe. Nachdem das Schutzgesetz 2017 verabschiedet wurde, hat sich die Zahl der sowieso schon überschaubaren Kontrollen nochmal halbiert. Und das wissen natürlich die Firmen und die wissen auch, wo kein Richter, da kein Henker.
Wo Sie Kontrollen gerade ansprechen, im vergangenen Herbst waren in 30 Betrieben mit mehr als 90 Werkvertragsfirmen mit 17.000 Beschäftigten die Arbeitsbedingungen kontrolliert worden. Und Ergebnis, teils gravierende Arbeitsschutzmängel in fast allen Bereichen. Also das heißt, man kontrolliert schon, aber man hat nicht die entsprechenden Gesetze, die die Grundlage für diese schlechten Bedingungen verändern würden.
Also erstens zeigt es, das war schon vorher Thema. Diese Kontrollen wurden sehr wirksam einmal durchgeführt, um an der Öffentlichkeit punkten zu können. Aber Sie müssen auch sehen, ganz praktisch, wenn jetzt zum Beispiel Frau Klöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin, fordert, ja okay, die müssen jetzt statt 15.000, 30.000 Euro Bußgeld zahlen, wenn wir sowas... das Problem für die Prüfer ist, dass das sind riesen Fabriken und dann mit vielen Werkvertragsunternehmen. Und bevor die Prüfer überhaupt da reinkommen, vergeht schon eine ganze Zeit. Und das heißt, viele Verstöße werden auch gar nicht aufgedeckt. Und das ist tatsächlich ein strukturelles Staatsversagen an dieser Stelle.
Hab mich da gestern ein wenig eingelesen in die Soko Tierschutz, die da viel ermittelt hat, die dann auch sagte, teilweise werden diese Kontrollen auch angekündigt. Ja. Veterinäre haben Angst, ihren Job zu verlieren, weil es da natürlich auch Zusammenhänge gibt. Und dann ist es so, dass Sie haben die Arbeitszeiten schon angesprochen, teilweise 16-Stunden-Schichten. Können Sie uns mal mitnehmen in so einen Betrieb, wie das dort aussieht, wie unter welchen Bedingungen die Menschen arbeiten?
Ja, also stellen Sie sich vor, wir haben eine riesen Fleischfabrik und deren Kernaufgabe besteht ja jetzt darin, die Tiere, tausende Tiere in der Woche zu schlachten, zu zerlegen. Das ist ihre Kernaufgabe. Aber die wird kaum noch mit eigenen Mitarbeitern betrieben, sondern dazu hat man dann mehrere Subunternehmen, die wiederum osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigen. Und die machen dann die Schlachtung, eine andere Firma macht Zerlegerarbeiten und so weiter. Und dann haben sie auf einmal 12, 13 unterschiedliche Subunternehmen, die einzelne Arbeitsschritte machen, die eigentlich die Kernaufgabe dieses Betriebs sind. Und der Fleischfabrikant kann sich immer rausreden damit, dass ein Werkvertrag heißt ja, die Firma macht eigenverantwortlich. Also wenn Sie Ihr Wohnzimmer renovieren lassen, dann machen Sie einen Werkvertrag mit einem Maler.
Was so, ganz üblich ist.
Was ganz üblich ist. Und so muss man sich vorstellen, dann sagt der Auftraggeber, der Subunternehmer ist aber dafür zuständig, die Gesetze einzuhalten, die Bestimmungen. So, und das ist das Problem. Sie können sozusagen wir haben ein System der organisierten Unverantwortlichkeit an dieser Stelle.
Arbeitsminister Heil hat ja offen von Ausbeutung gesprochen und hat versprochen, mit den Verhältnissen aufzuräumen. Sind es Lippenbekenntnisse? Glauben Sie dran? Wie halten Sie es?
Ja, er sagt das natürlich in dieser Deutlichkeit, weil er um die großen Widerstände in der Bundesregierung selber, aber auch von der Wirtschaft, von den Verbänden weiß, die wollen natürlich an das Grundproblem, das will man verhindern, dass da rangegangen wird, das sind die Werkverträge. Also weil die strukturelle Lösung wäre doch eigentlich relativ simpel. Wenn ein Schlachthaus hat gefälligst seine Kernaufgaben mit eigenen Leuten, die festangestellt sind, zu erledigen. So, und das heißt also, wir müssten tatsächlich die Werkverträge in diesem Bereich, wo wir wissen, dass sie der Ausbeutung dienen, müssten wir drastisch einschränken, erster Punkt. Und zweitens, wir müssten allgemeinverbindliche Tarifverträge schaffen für diesen Bereich. Das wäre sozusagen die strukturelle Lösung. Davor haben natürlich andere Angst wie der Teufel vom Weihwasser.
Der Verband der deutschen Fleischindustrie nannte Heilspläne unverhältnismäßig. Also wie realistisch halten Sie das, dass sich überhaupt strukturell etwas ändern kann?
Ich würde mir gerne was wünschen in diese Richtung, strukturelle Veränderung. Wenn Sie mich nach einer realistischen Einschätzung, Spekulation fragen, muss ich Ihnen sagen, ich glaube, es wird wieder einer dieser typischen Kompromisse. Man wird groß mehr Kontrollen ankündigen, höhere Bußgelder, wohlwissend, dass es ganz, ganz schwierig ist, in diesem Bereich zu kontrollieren, dass das oft Luftbuchungen sind, die dann versprochen werden, weil man eben den strukturellen Bruch mit den Werkverträgen an dieser Stelle nicht will. Man muss an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass das ja nicht nur, wenn wir auch darauf fokussiert sind, begrenzt ist auf die Fleischindustrie. Die Werkverträge als Geschäftsmodell des Lohndumping, um Kosten zu sparen, haben wir schon seit vielen Jahren in der so tollen deutschen Automobilindustrie. Ich erinnere an die Vorgänge bei Daimler vor ein paar Jahren. Wir haben sie im Baugewerbe ganz massiv. Wir haben sie in anderen Branchen. Das ist ja ein Flächenbrand.
Was ich bei Ihnen also rausgehört habe, eine Lösung wäre, auf Festangestellte zu setzen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber was wäre weiterhin dann noch eine Lösung? Auch damit ist der Tierschutz zum Beispiel nicht geregelt.
Ja, wir müssten zum Beispiel jetzt ganz klar über die Fleischpreise reden. Da wird's schwierig, ne? Weil wir brauchen, also wenn Sie die Leute besser bezahlen und vor allem, wenn Sie mehr Tierwohl auch, in Anführungsstrichen, soweit das geht, in dem Bereich garantieren wollen, dann wird das Fleisch teurer werden. Jetzt müssen Sie aber aufpassen. Wir als Verbraucher müssen auch die Sicherheit haben, dass wenn ich jetzt mehr für das Kilo Fleisch zahle, dass ich damit auch bessere Arbeitsbedingungen bezahle und so weiter. Und nicht möglicherweise die Gewinnspannen der großen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler. Und hier sehen wir ja zum Beispiel, Aldi hat gestern angekündigt, die Lieferanten von Schweinefleisch sollen die Preise um 20% noch absenken. Das heißt, die wollen sich hier als Kriegsgewinnler, muss ich mal so ganz offen sagen, in die Schlacht stürzen und die Notlage jetzt auch der Fleischindustrie, Wegfall der Aufträge aus dem Bereich Gastronomie, das wollen die jetzt ausnutzen, um die Preise noch mehr zu senken.
Und wie schwierig das Thema ist, sieht man auch bei der Soko Tierschutz, die dann zum Beispiel auch in vermeintlich besseren Unternehmen getestet hat, also wo das Tierwohl im Vordergrund stand, bei Bio-Schlachthöfen. Da war der Tierschutz dann aber auch nicht gegeben. Da waren die Kontrollen, zeigten eben ein ganz ähnliches Ergebnis. Richtig. Also wie lässt sich dann tatsächlich etwas ändern, wenn ja auch nach außen etwas verkauft wird, was nach innen nicht gelebt wird?
Ja, sie müssen eben strukturell, dadurch, dass sie zum Beispiel sagen, wir brauchen tarifvertragliche Regelungen, die, an die sich jeder in der Branche halten muss, also ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag mit relativ hohen Standards, das ist die Voraussetzung, das ist noch nicht die Sicherheit, dass sich dann auch etwas zum Positiven weiterentwickeln wird, aber das ist die unbedingte Voraussetzung. Solange aber der einzelne Betrieb sich betriebswirtschaftlich enorme Vorteile verschaffen kann, indem er die Löhne drückt, indem er die Bedingungen miserabel macht, indem er profitiert von der Ausbeutung, solange werden sie auch über einen Mindestpreis außer einer höheren Belastung der Verbraucher leider an der Stelle nichts ändern.
In der Krise zeigt sich gerade, welche Berufe für das soziale Zusammenleben systemrelevant sind. Beschäftigte im Einzelhandel und Reinigungskräfte, Lkw-Fahrer, Pflegekräfte. Als Arbeitsmarktforscher haben Sie sich natürlich mit diesen Branchen intensiv befasst. Das sind anstrengende Berufe und dennoch verdienen diese Menschen oft sehr wenig. Warum sind die uns so wenig wert?
Ja, also auch hier wieder, wenn man einen Strich drunter ziehen muss, haben wir strukturelle Probleme. Es handelt sich ja einmal um Dienstleistungsberufe und die Dienstleistungsberufe, die Sie genannt haben, ob nun Einzelhandel, Hotel- und Gaststättenbereich bis hin zu unserer Fleischindustrie, zeichnen sich dadurch aus, dass wir hier ein strukturelles Problem haben. Die Leute sind kaum organisiert in Gewerkschaften beispielsweise. Der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder im Einzelhandel in der Altenpflege liegt unter 10%. Das wissen die Arbeitgeber auch. Damit ist die Lohnentwicklung in den letzten Jahren systematisch abgehängt worden in diesem Bereich. Oftmals sind es auch überdurchschnittlich viel Frauenberufe. Und das führt jetzt dazu, dass wir mittlerweile einen gigantischen Niedriglohnsektor aufgebaut haben, der sozusagen oberhalb von Hartz IV liegt, aber in einem Bereich, wo man von der Hand in den Mund lebt. Ich darf mal daran erinnern, wir haben zurzeit 3,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte, wohlgemerkt nur Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Brutto. So, das heißt, da wissen Sie, was das für Beträge sind. Und die bekommen kaum staatliche Leistungen, Zuschüsse und so weiter. Aber diese sehr große Gruppe, die ist in der politischen Diskussion eigentlich so gut wie überhaupt nicht vertreten.
Die auch in einer medialen Diskussion auch häufig gar nicht vorkommen.
Genau, die werden schlichtweg ausgeblendet. Und ich glaube auch, dass das bei vielen dieser Menschen, die ja auch den Laden hier am Laufen halten, wenn sie an Pflege, an Einzelhandel denken, an die Lkw-Fahrer und so weiter, dass das großen Frust ausübt. Und jetzt muss man eben sehen, in diesen Bereichen haben wir in den vergangenen Jahren ganz klar Billigarbeit nicht ausgelagert in andere Länder, sondern wir haben uns die Leute hierher geholt. Ein überdurchschnittlicher Anteil von Osteuropäern über das Arbeitnehmerentsendegesetz, die hierher gekommen sind. Hunderttausende in diesen Branchen. Nur die sind strukturell total ausgeliefert. Die haben Sprachprobleme, die sind froh, dass sie irgendeine Beschäftigung haben angesichts der Wohlstandskluft zwischen den Ländern. Und das ist eine hervorragende Gruppe, bitte in Anführungsstriche, um sie auszubeuten.
Ja, und Hunderttausende, Sie haben es angesprochen, sind auch nicht da angestellt, wo sie arbeiten, sondern bei den Subunternehmen. Ich sah jetzt einen Beitrag zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit als Stichwort, dass sich Betroffene auch wehren können. Wie effizient ist dieses Mittel?
Also das ist ein schwieriges Mittel. Wir müssen sie unterstützen. Diese Menschen, die aus Bulgarien, Rumänien kommen, die verkaufen sich hier zu Preisen und sie sind eingebunden in ein System, ich muss es so deutlich sagen, was modernes Sklavenhaltertum ist. Die Vermittlungsagenturen, die Subunternehmen, die beuten die aus, die Unterbringung, da nehmen die für ein Sechsbettzimmer 100, 200, 300, 400 Euro den Leuten noch ab. Das heißt also, sie brauchen Hilfe von außen. Faire Mobilität ist so ein Ansatz der Gewerkschaften, wo man die berät, unterstützt und so weiter. Aber sie zu hoffen oder zu glauben, die können sich alleine hier organisieren, ist...
Es gab ja aber auch immer wieder Versuche, mit Regeln und Gesetzen den schlimmsten Missbrauch zu verhindern. Ist der Mindestlohn ein sicheres Instrument?
Nein, der Mindestlohn ist deswegen kein sicheres Instrument, weil er einmal A nur eine Untergrenze ist, nach unten, und B gerade bei den osteuropäischen Arbeitnehmern systematisch unterlaufen wird. Die leisten unbezahlte Mehrarbeit, auch weil sie sich nicht wehren können. Ihnen werden wieder Lohnbestandteile abgeknöpft. Denken Sie auch an die Erntehelfer, was wir diese Tage und Wochen hatten. Nein, der Mindestlohn ist überhaupt keine Hilfe. Was eine Hilfe wäre, ist, wenn in diesen Branchen Tarifverträge, die ja das gesamte Bezahlgefüge regelt, wenn die allgemeinverbindlich wären, nicht nur ein Mindestlohn, der oftmals noch unterlaufen wird. Und da haben wir ein großes Dilemma, weil die Tarifbindung in Deutschland hat deutlich abgenommen seit Mitte der 90er Jahre. Immer weniger Menschen sind tarifgebunden. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, das ist sozusagen ein Teil der Wurzel des Übels, dann werden wir außer kosmetische Veränderungen, wie jetzt auch wieder mehr Kontrollen und so weiter, die aber ins Leere laufen werden, dann werden wir das Problem nicht lösen.
Wer gerade auf Jobsuche ist, wie sehen Sie als Arbeitsmarktforscher die aktuelle Situation?
Also es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir haben ja viele Menschen in Kurzarbeit, mehrere Millionen. Es wird jetzt entscheidend davon abhängen, inwieweit die Normalisierung, das Hochfahren wirklich in den nächsten Monaten gelingt. Wir sehen, es ist einfacher, eine Wirtschaft runterzufahren, als sie wieder hochzufahren. Große Sorgen mache ich mir vor allem in den Bereichen Hotel und Gastronomie, personenbezogene Dienstleistung. Viele Solo-Selbstständige werden den langsamen Aufstieg nicht durchhalten und aufgeben müssen. Da werden wir noch mit negativen Meldungen konfrontiert werden. Weniger Sorgen mache ich mir in der Industrie, nicht wahr? Da kann die Beschäftigung durch Kurzarbeit mehrere Monate stabilisiert werden. Aber insgesamt sehen wir jetzt wieder, dass sozusagen diejenigen Berufe, die besonders wichtig sind, aber auch besonders schlecht behandelt werden, was die Arbeitsbedingungen und die Vergütung angeht, dass wir auch dort die Situation haben, dass sich strukturell eigentlich eine Menge verändern müsste, aber es steht zu befürchten, dass das nicht passiert.
Das ist jetzt ein zynischer Satz, den ich sage, aber geht es uns dann offensichtlich immer noch zu gut, wenn sich strukturell etwas nicht ändert?
Naja, das ist eben die Frage. Also die Krise oder eine Krise als Auslöser für einen Strukturwandel muss schon sehr, sehr tief und schmerzhaft sein. Darüber kann man jetzt diskutieren, ob das der Fall ist. Aber mein Augenmerk liegt eigentlich eher darauf, dass wir eine Menge Kollateralschäden jetzt erfahren werden. Nehmen Sie nur als ein Beispiel, worüber keiner denkt. Am 1. August, 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Wir wissen zum Beispiel aus dem Handwerk, ganz viele Unternehmen, die eigentlich ausbilden wollen, ziehen ihre Bereitschaft zurück. Was ich auch verstehe, die haben gerade nicht genügend Arbeiter, ihre Leute in Kurzarbeit, die sagen, ich hole mir keinen jungen Menschen hier rein. Das heißt, wenn wir nur einen halben Ausbildungsjahrgang jetzt verlieren sollten, dann hat das jahrzehntelange Folgen. Und darüber muss man auch nachdenken, wie wir uns um die besonders Gefährdeten kümmern. Und das ist das, was mich eigentlich stört. Wir diskutieren jetzt über Rettungspakete für die Automobilindustrie. Wir diskutieren über den Sommerurlaub, über die Fußball-Bundesliga. Aber die besonders vulnerablen, also verletzlichen Gruppen, verlieren wir aus dem Blick.
Aber das scheint ja ein altes, bewährtes Prinzip zu sein. Wer am lautesten schreit, der bekommt am meisten. Es gibt so viele Branchen, die Sie gerade auch angesprochen haben, die keine Lobby haben, die eben von der Kurzarbeit betroffen sind, kleine, mittlere Einkommensbereiche. Wie kann man darauf eingehen? Hat die Politik dafür überhaupt ein Bewusstsein? Weil da keine Lobbyisten sind, kommt es dann auch nicht zum Tragen?
Nee, also hier muss man wirklich eindeutig sagen, hier hat die Politik schon ein Bewusstsein. Und zwar, das schieben wir auf die lange Bank und die berücksichtigen wir nicht. Nehmen Sie als Beispiel die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist ein ganz wichtiges Instrument. So, und jetzt ist man hingegangen und hat ein Sozialschutzpaket aufgelegt, sehr lobenswert, gleich am Anfang, hat gesagt, wir erleichtern die Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Wir übernehmen alle Sozialbeiträge für die Arbeitgeber. Wunderbar. Kurzarbeit bedeutet 60% oder 67% von ihrem Nettoeinkommen. Aber jetzt, wenn Sie beim Daimler arbeiten oder bei anderen Industrieunternehmen, dann ist 60% oder 67% zwar schmerzhaft, aber man kann damit über die Runden kommen eine Zeit lang. Aber wenn Sie im Hotel- und Gaststättenbereich arbeiten, wo ja ganz viele von Kurzarbeit betroffen sind, da ist 60% von weniger als 2000 Euro ganz, ganz niedrig.
So, und jetzt ja, oder hätte, der Kulturbereich, genau, wo vieles oder, komplett genau. wegfällt.
Und jetzt hätte man eigentlich doch hingehen müssen und sagen müssen, wie das übrigens in Österreich passiert ist. Da hat man gesagt, die unteren Einkommensgruppen, da machen wir 90% oder 100% Kurzarbeitergeld. Und je mehr jemand verdient, desto weniger wird das, weil wir verteilen das. Bei uns geht man einen anderen Weg hin. Man verändert das nicht, sagt, wir erhöhen das Kurzarbeitergeld, aber erst nach 3 Monaten und dann für alle. Das heißt also, auch die Besserverdienenden profitieren davon. So, das ist ein Beispiel. Und ein zweites Beispiel ist, wir haben ja ganz viele Menschen, immerhin fast 6 Millionen, die im Hartz IV Bezug sind, die Grundsicherungsempfänger. Und dann kommen noch die Älteren, Grundsicherung für Ältere dazu. Der Regelsatz ist sehr knapp bemessen. Jetzt hätte man, fordern wir eigentlich schon seit Wochen, hätte man hier hingehen müssen und sagen müssen, wenigstens befristet geben wir diesen Menschen, die ganz unten stehen in der Einkommensleiter, einen Zuschlag. 100 Euro im Monat auf die Leistung drauf.
Das für wie wurde, realistisch halten Sie
das wurde abgelehnt. Das wurde abgelehnt im Bundestag mit den Stimmen der großen Koalition, weil man das nicht offensichtlich nicht will. Das ist eine bewusste politische Entscheidung, trifft aber sozusagen die schwächsten Glieder jetzt wirklich hart vor dem Hintergrund der Einschränkungen, steigende Lebensmittelpreise und so weiter.
Als Sie sich damals entschlossen hatten, eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen, was war da Ihre Motivation?
Naja gut, das war damals eine Motivation, ich habe die Schule abgebrochen, ich wollte was Praktisches machen, was Ordentliches lernen, ja gut und das ist ja schon lange her, aber schon damals gab es in der Pflege, das habe ich sehr schnell gemerkt als junger Mensch, Strukturprobleme. Wir sind wieder bei dem Strukturaspekt, nehmen wir die hierarchischen Strukturen in den Krankenhäusern, auch die ja Abwertung bestimmter Berufe in so einem System Krankenhaus. Deswegen bin ich auch relativ schnell wieder geflohen.
Und wir berichten seit 2017 darüber, dass mindestens 35.000 Pflegekräfte fehlen. Warum fehlt die Motivation, heute Krankenpfleger zu werden? Wieder die Struktur?
Ja, aber die Zahlen sind ja noch viel dramatischer, nicht? Wenn Sie nur die Altenpflege nehmen, die Pflegeheime, wir reden nur über die Pflegeheime, fehlen uns nach dem neuen Gutachten dort 100.000 Stellen, die wir eigentlich haben müssten, um halbwegs ordentliche Personalschlüssel zu haben. Nein, der Pflegeberuf ist total runtergewirtschaftet worden. Und das ist nicht nur die Bezahlung, sondern auch die völlig skeletöse Personalausstattung in den Pflegeheimen, auch in den Pflegediensten, das Hetzen von einem Termin zum anderen. Das treibt viele aus dem Beruf und zu wenig in den Beruf. Das wissen wir aber schon seit Jahren, das ist doch klar. Und ich darf auch hier wieder, ich kann ja als Überbringer schlechter Nachrichten leider nichts anderes verkünden. Denken Sie mal dran, was den Pflegekräften, zum Beispiel in der Altenpflege, vor 2 Jahren von Bundesminister Spahn und anderen versprochen wurde. Deutlich höhere Löhne. Ja, was ist davon angekommen? Noch nicht mal eine einmalige Prämie, die jetzt mehrere Monate gedauert hat, um sie auf den Weg zu bringen.
Jetzt gibt es den beschlossenen Bonus für Pflegekräfte. Damit ist es aber auch schwierig, denn der kann dann auf die Pflegebedürftigen zurückfallen, dass sie höhere Zuzahlungen haben. Das kann ja auch nicht gewollt sein. Vielleicht können Sie es mal erläutern.
Ja, aber das liegt in dem System begründet. Selbst wenn wir, lösen wir das mal von diesem merkwürdigen Bonus, der eher Unfrieden jetzt stiftet. Wenn wir sagen, wir müssen die Pflegekräfte besser bezahlen, gerade in der Altenpflege, dann würde das mehrere Milliarden Euro kosten. So, wer zahlt die Rechnung? Im bestehenden System ist das so, die zusätzlichen Kosten werden ausschließlich von den Pflegebedürftigen, zum Beispiel in den Heimen, getragen über deren steigende Eigenanteile. Und über die Angehörigen. So, das heißt, sie müssten das System ändern. Darüber reden wir schon seit mehreren Jahren. Sie müssen also den Anteil der Pflegefinanzierung durch die Pflegekassen, aber auch durch den Staat verändern. Da müssten sie strukturell ran. Das wird zwar diskutiert, aber auch da zögert man, den notwendigen Systemumbau zu machen. Aber für die im bestehenden System wird es für die betroffenen Pflegeheimbewohner immer teurer. Wir haben ja Zuzahlungen pro Monat im Schnitt von über 2000 Euro. Mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen, Zuzahlungen wohl.
Und wenn wir nochmal auf die Pflegekräfte schauen, rund 85% sind sind Frauen. Besonders Frauen sind ja von der Altersarmut betroffen. Gibt es da einen Zusammenhang? Pflegeberufe, führen die in der Altersarmut?
Ja, ich bringe das mal auf den Punkt. Wir haben gerade diese Tage erfahren von der Bundesregierung. Es gibt ja einen Mindestlohn für Pflegehilfskräfte in der Pflege. Und wenn Sie diesen Mindestlohn nehmen und fragen, wie lange müssen Sie arbeiten, Vollzeit, um eine gesetzliche Rente zu bekommen, die oberhalb der Hartz-IV-Schwelle Grundsicherung
liegt. Ich habe es gelesen, es waren erschreckende
56 Nachrichten. 56 Jahre, viel Spaß, Vollzeit, wohlgemerkt. Muss man noch mehr Zahlen nennen?
Und bei 814 Euro liegt, glaube ich, gerade der Betrag.
Kein Reichtum.
Die Grundrente soll Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, gebührenden Respekt erweisen. So wie sie angedacht ist. Kann sie das?
Nein, also das ist natürlich der verzweifelte Versuch, die steigende Altersarmut, die wir haben, ein Stück weit mit einem Wundpflaster zu versorgen. Sie müssen einfach sehen, selbst wenn die Grundrente durchkommt, an der ja hin und her gezogen wird, reden wir hier über Aufstockungsbeträge im Durchschnitt von 70, 80 Euro für die Rentner, die sehr kleine Renten haben. Und es ist auch keine richtige Grundrente, wie wir sie aus anderen Ländern kennen, sondern es ist ein Rentenaufschlag unter ganz restriktiven Bedingungen. Am Anfang sollten über 3 Millionen Rentner davon profitieren. Jetzt sind es nur noch 1,1 Millionen. Das zeigt Ihnen, man hat das zusammengedampft im Gesetzgebungsverfahren.
Jetzt wollten wir darauf schauen, was vielleicht die Nachbarländer besser machen als wir. Sie nennen da gerne ein Beispiel aus den Niederlanden. Ja, was machen die denn richtig, Ihrer Meinung nach?
Also jetzt im Bereich der Alterssicherung ist es zum Beispiel so, wenn hier über die Grundrente geredet wird, dann schauen wir in die Niederlande. Dort haben wir eine echte Grundrente. Echte deswegen, weil dort die Menschen, wenn sie ihr Leben dort verbracht haben in den Niederlanden, den Anspruch haben auf eine Grundrente, die liegt zurzeit bei, wenn sie alleinstehend sind, 1200 Euro. Die bekommen sie, und zwar egal, ob sie 40 Stunden in der Woche gearbeitet haben oder 20 Stunden oder freiberuflich tätig waren, die bekommt jeder, der dort in Holland sein Leben verbracht hat. Und das ist eine Basisabsicherung. Dazu gibt's dann noch betriebliche Renten und so weiter. Also, aber das ist erstmal eine Grundsicherung, die jeder dort hat. Und da wird auch nicht gefragt, dann sind sie verheiratet, nicht verheiratet, haben sie im Lotto gewonnen, haben sie nicht im Lotto gewonnen.
Was ist bei dieser Finanzierung dieser echten Grundrente, so wie Sie nennen, denn anders als bei uns?
Naja, wir haben da tatsächlich in allen anderen Ländern, und das ist ja nicht nur Niederlande alleine, wir haben, die OECD sagt uns immer in Deutschland, dass in Deutschland die Niedrigverdiener, das ist der Punkt, so schlecht abgesichert sind wie in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, weil die alle Mindestrenten oder Mindestsicherungen haben, die wir so in Deutschland nicht haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wir haben natürlich eine höhere Steuerfinanzierung, nicht wahr? Also aus allgemein Steuerfinanzierung, das kann man schon sagen, und auch eine höhere Umverteilung. In der Schweiz zum Beispiel gibt es auch eine Mindestrente, eine Basisrente, und die wird dadurch finanziert, dass die höheren Einkommen zum Beispiel sehr hohe Beiträge bezahlen müssen. Es gibt aber eine gedeckelte Maximalrente. Und das machen die Schweizer, die können ja rechnen. Deswegen, weil sie sagen, wenn wir den armen Schluckern unten eine halbwegs erträgliche Basisrente geben wollen, müssen wir oben was wegnehmen. Das ist klassische Mathematik.
Was wäre bei unseren Strukturproblemen, die wir jetzt haben, ein praktikabler Ansatz, um die Grundrente jetzt so bei dem Entwurf noch nachzubessern?
Also ich sehe da überhaupt keinen Ansatz, weil das wird ein Gewürge sein, die bestehende defizitäre Grundrente überhaupt ans Tageslicht zu bringen. Und aber wir brauchen eigentlich doch eine Systemdiskussion, und davor scheuen natürlich alle. Die alte Rentenversicherung, das darf man nicht, war ein Erfolgsmodell, weil solange sich die Menschen an die Voraussetzungen gehalten haben, ein Leben lang gearbeitet haben, möglichst Vollzeit, immer durchschnittlich verdient haben, so jetzt haben wir seit Mitte der 90er Jahre einen sich ausbreitenden Niedriglohnsektor. Wir haben immer mehr Teilzeitarbeit. Das ist alles in der Rentenformel nicht vorgesehen. Die Konsequenz wäre doch jetzt, dass wir sagen müssen, okay, die Welt hat sich geändert oder die Welt wurde für uns geändert. Jetzt müssen wir auch unsere Alterssicherungssysteme entsprechend anpassen. Aber das erfordert wiederum eine Grunddiskussion, eine Strukturdiskussion.
Wir sehen aber, dass die Menschen bereit sind zu diskutieren. Es kommen so viele Fragen, auch der SWR1-Hörerinnen und Hörereien. Wir wollen ein paar gleich aufgreifen. Aus Freiburg meldet sich Kira Gutberlet und will wissen, warum will die Politik die Grundsicherung Hartz IV und die Ergänzungen der Erwerbsminderungsrente bewusst so knapp halten?
Also es gibt aus fachlicher Sicht ganz klar schon seit Jahren die Kritik, dass die Regelsätze dort zu niedrig kalkuliert sind. Warum will man die jetzt nicht anheben? Dafür gibt es einen leider nicht naheliegenden, vor allem strukturellen Grund. Man muss wissen, wenn Sie jetzt die Regelsätze um 100 Euro anheben im Monat, dann hat das Auswirkungen in einem ganz anderen System. Wir alle, die Steuern zahlen, profitieren vom steuerfreien Grundfreibetrag. Und der ist automatisch geknüpft an die Höhe der Regelsätze. Heißt also, der Finanzminister hätte Milliarden Steuerausfälle, weil ja auch der Millionär, alle profitieren von dem Grundfreibetrag. Das ist leider der strukturelle Hintergrund, warum die Politik da immer auf die Bremse drückt.
Herr Sell, ich habe nicht mitgezählt, aber das Stichwort Struktur ist heute, glaube ich, am häufigsten gefallen. Das ist ja ganz offensichtlich, dass wir ein großes strukturelles Problem haben. Wie lassen sich, haben Sie das jemals erforscht, wie lassen sich solche strukturellen Probleme am ehesten lösen? Weil da hängt ja so vieles mit vielem zusammen.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass natürlich die einzelnen Systeme mittlerweile so hyperkomplex geworden sind, dass wir zwar enorm viele Spezialisten haben für Einzelfragen, aber was gerade in der Sozialpolitik ist, das offensichtlich. Es gibt nur noch ganz wenig Leute, die überhaupt versuchen, quer zu denken, den Überblick zu haben, was bedeutet Pflege, Rente, Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung im Zusammenhang. Das ist das große Problem, dass wir immer weniger ganzheitlich denken. Ja, und das kann ich nur beklagen, aber das ist tatsächlich die Bestandsaufnahme.
Also da müsste man auch auf die Struktur der Wissenschaften schauen und gucken, was wir gerade auch sehen. Gemeinsam denken, Gesundheitsschutz, Ökonomie natürlich dann, aber auch Grundrente, Grundrechte, also so viele Dinge. Wir wollen aber weiter zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Es hatte sich aus Ludwigsburg Georgina gemeldet und sie ist Tierärztin und hat in der Fleischbeschau gearbeitet. Und sie sagt, ganz viele Zustände sind einfach zu bedauern. Veterinäramt, da heißt es, da wird man rausgemobbt und schikaniert. Dann trifft man den Vertreter der Fleischinnung auf der Jagd oder beim Golfen mit dem Schlachthofbetreiber, der Mensch und Tier erbärmlich behandeln lässt. Dann kommt der Anruf vom Landrat bei der Chefin des Veterinäramts und oh Wunder, plötzlich wird nichts mehr weiterverfolgt. Was können Sie dazu sagen?
Ja, leider ein wunderbares Fallbeispiel für wieder ein Strukturproblem. Ich habe ja am Anfang der Sendung dafür plädiert, ein großes Staatsversagen liegt darin, dass wir in Deutschland keine schlagkräftige, einheitliche Arbeitsschutzorganisation haben und auch Gesundheitsschutz. Warum? Weil sozusagen, nehmen Sie die Veterinärämter, die unterliegen dann den Landräten beispielsweise, die natürlich wiederum stark unter dem Einfluss der Fleischbetriebe stehen.
Ja, da wird mit Angst Druck gemacht.
Ja, und dann kann man sich vorstellen, was für ein Ergebnis. Sie brauchen eine unabhängige Kontrollbehörde, die wirklich darf auch wirklich auf Basis von Gesetzen, von Recht Ordnung schaffen kann und nicht in Abhängigkeit von kommunalen Strukturen ist. Das muss man deutlich sagen.
Ja. Wer kann sich denn da zusammentun? Hätten Sie eine Empfehlung für Georgina als Tierärztin, gibt es eine Tierärzte-Lobby? Kann man sich zusammentun, auf die Straße gehen? Welche Empfehlung haben Sie?
Das kann ich in dem Bereich nicht beurteilen. Ich kann sozusagen nur den Ball an dieser Stelle aufgreifen und mit Blick auf die anderen Themen, die wir ja auch schon angesprochen haben, darauf hinweisen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich nicht der Illusion hingibt, sozusagen eine Kritik an der Politik, die es sowieso nicht gibt, würde dazu führen, dass sozusagen jetzt Missstände abgebaut werden. Nein, der entscheidende Punkt wird sein, nehmen wir wiederum Beispiele wie die Pflege, aber auch die anderen Niedriglohnbranchen. Wir brauchen unbedingt hier auch das Engagement der Betroffenen. Ich sage das nochmal deutlich. Wenn weniger als 10% der Beschäftigten in der Altenpflege in Gewerkschaften organisiert sind, im Einzelhandel ist das genauso, in der Gastronomie ist das genauso, dann können wir noch so lange auf eine Art weißen Ritter aus der Politik warten, der unsere Bedingungen verbessert, der wird nicht kommen, sondern die Leute müssen sich auch tatsächlich stärker organisieren, weil solange dieses Ungleichgewicht herrscht, das kennt natürlich auch die Gegenseite, wird man sozusagen immer in der Defensive verbleiben.
Aber organisieren, um dann doch Kritik zu üben?
Ja, natürlich, um Kritik zu üben, aber auch um konkrete strukturelle Verbesserungen durchzusetzen. Was zum Beispiel wichtig wäre im Herbst, wäre, dass wir, dass die Pflegekräfte, vor allem in der Altenpflege, die wirklich unterbezahlt sind, desaströs unterbezahlt sind, dass die am besten mit einer gewaltigen Tarifbewegung eine strukturelle Aufwertung ihres Berufsbilds hinbekommen. Aber nochmal, wenn die Arbeitgeber wissen, dass nur 10% oder weniger in der Gewerkschaft sind, dann brauchen die auch keine Angst haben, dass es, dass noch nicht mal gedroht werden kann mit einem Arbeitskampf, der allerdings in manchen Bereichen durchaus notwendig wäre.
Das war also ein starker Appell an die Selbstverantwortung. Herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR 1 Leute, Stefan Sell.
Eins gehört. SWR.